Ich bin der Deutschen Jahresversammlung sehr dankbar, die mich eingeladen hat zu sprechen. Insbesondere möchte ich Ute Kaspers für die Überarbeitung und Betreuung meines Manuskripts danken. Ich habe ursprünglich lange Manuskript geschrieben. Wegen des Zeitlimits werde ich ungefähr die zwei Drittel des Manuskripts sagen. Es wird nicht leicht zu verstehen sein, weil vieles der logischen Zusammenhang weggelassen wird. Ich werde jedoch versuchen, euch zu helfen, besser zu verstehen. Ich sehe hier sehr jung gewordene deutsche Jahresversammlung. Das ist ein großes Positivzeichen für die Zukunft des deutschen Quäkertums. Ich freue mich sehr dafür. Die Welt und alles in ihr ist stets im Wandel. Veränderungen werden dabei sowohl in der materiellen als auch in der spirituellen Welt erfahren. Die Bedeutung und die Perspektiven von Nationen, Staaten, Religionen und Philosophien verändern sich fortwährend und in jeder Situation. Manchmal bedeuten Veränderungen das Verschwinden von Inhalten, gleichzeitig aber auch Erweiterung zu neuer Fülle. Dieses Phänomen tritt auch auf dem Gebiet der Religionen auf. Dies ist eine Frage von Tradition und Identität, aber auch eine Frage neuer Erleuchtung. Nachdem ich die Freunde kennengelernt hatte, versuchte ich, den Kern der Quäker-Identität zu entdecken. Diese Bemühungen waren weit entfernt von der Tradition der Quäker, keine standardisierten Glaubensbekenntnisse zu schaffen. Auch als ich offiziell als Quäker registriert war, habe ich meine Suche nicht aufgegeben. Ich muss für mich selbst wissen, was es heißt, ein Quäker zu sein. Je länger ich aber nach einer Antwort suchte, desto abstrakter erschien der Anspruch, als Quäker zu leben. Das war hier frustrierend. Das war sehr frustrierend. Die Begriffe inneres Licht oder innere Stimme, die unter den Freunden so gebräuchlich sind, sind schwer zu begreifen. Genauso schwer wie die folgenden Konzepte, die ich in meiner Kindheit von den Erwachsenen gehört hatte, die mit Buddhismus, Konfuzianismus, Taoismus und Koreas eigenen Volksreligionen gelebt haben. Jedenfalls war klar, dass diese abstrakten Konzepte doch sehr eng mit dem alltäglichen Leben verbunden waren. So wurde ich zunehmend neugieriger auf die Haltung der Freunde gegenüber dem wirklichen Leben im Gegensatz zu irgendeiner wörtlichen Erklärung oder der Auslegung abstrakter Konzepte. Die Freunde lieben und streben nach diesen Idealen: Frieden, Einfachheit, Gleichheit, Gemeinschaft, Wahrheit, Nachhaltigkeit und Integrität. Es war wirklich schwer für mich, sie zu verstehen und nicht einfach, sie zu praktizieren. In meinem Leben bleiben sie abstrakt, sie sind relativ und anpassungsfähig in Bezug auf die Situation. Das einfache Leben von heute ist viel extravaganter als das glänzende Leben in der Vergangenheit. Wie kann ich in dieser Umwelt ein einfaches Leben führen? Dies ist meine ständige Aufgabe, die mich nicht zur Ruhe kommen lässt. Unter den ostasiatischen Klassikern wird der Taoismus als die friedlichste, einfachste Lebensweise betrachtet, die im Einklang mit der Natur geschieht. Deshalb denke ich, dass es sinnvoll wäre, in den Taoismus zu schauen um die Religiosität des Christentums zu erweitern. Dafür wäre es hilfreicher, die Spiritualität und die Mystik beider Lebenssysteme zu betrachten, als die Philosophie des Taoismus und den Glauben der Freunde buchstäblich zu vergleichen. Das liegt daran, dass Spiritualität und Mystik in den Ereignissen unseres täglichen Lebens zu spüren sind. Um dies zu tun, betrachten wir zuerst auf das allgemeine religiöse Leben in der koreanischen Gesellschaft, in die ich hineingeboren wurde und in der ich aufgewachsen bin. Anschließend werde ich kurz die Entwicklungen des Konfuzianismus, des Buddhismus, der Volksreligionen und des einheimischen Prozesses des Christentums untersuchen, die koreanische Gesellschaft lange Zeit bestimmt haben. Ich werde mir anschauen, was das Quäkertum anstrebt und welche Schlüsselpunkte wir im Taoismus verfolgen. Danach spreche ich über das Leben und die Gedanken von Hamsa Khon, einem der ersten Quäker Koreas, der im 20. Jahrhundert in Harmonie mit dem Taoismus und Quäkertum lebte. Schließlich möchte ich über die Orientierung meines Lebens als Quäker sprechen. Meine dringendste Frage ist, wie soll ich in unserer Welt als Quäker leben? Darin liegt der Wunsch, das Quäkertum in mir selbst wiederherzustellen. Meine Familie folgte in Bildung und Lebensethik der konfuzianischen Tradition. Die koreanische Gesellschaft ist eine pluralistische religiöse Gesellschaft, in der Volksreligionen wie Buddhismus und Konfuzianismus nebeneinander existieren. Unsere Familie besuchte niemals einen buddhistischen Tempel, um Buddha zu treffen, sich zu beraten oder um Glück zu erbitten. Ich habe in Gesprächen mit der Familie nie von Gott gehört. Stattdessen hörte ich, wenn jemand stirbt, wird er oder sie in Seele und Körper geteilt. Die Seele werde in den Himmel getragen und die Energien des Körpers in der Erde begraben. Ich war sehr neugierig auf dieses Phänomen, aber ich habe meine Großeltern nie ernsthaft um eine Erklärung gebeten und von sich aus haben sie es mir auch nicht erklärt. Ich bin einfach ohne Fragen aufgewachsen und daher auch ohne Antworten. Es gab jedoch ein Problem in der Familie meiner Urgroßmutter. Ihre Schwiegertochter starb früh und auch ein Enkel verstarb. Die Urgroßmutter wurde darüber sehr traurig. In dieser emotional aufgeladenen Zeit traf sie einen christlichen Missionar und empfing das Evangelium des Christentums. Seitdem kümmerte sie sich sehr gewisshaft um die Kirche und betete aufrichtig. Sie stand früh am Morgen auf, füllte die Krüge und Schalen mit sauberem Wasser, wusch ihr Gesicht mit kaltem Wasser, sie faltete ihre Hände, rieb sie und betete zu Gott. Dies war ein Gebet für den toten Enkel und für den lebenden ältesten Sohn, dass er ein gutes Leben haben möge. Diese Form des Gebets war in der Gesellschaft üblich, im Einklang mit der Überzeugung, dass ein erfrischter Körper in der Morgendämmerung unsere Gebete verstärkt. Die Tradition wurde an ihre Schwiegertochter und später an ihre Schwiegerenkeltochter weitergegeben. Mein Großvater war sehr unzufrieden darüber, dass das Christentum in unsere Familie kam. Es kam immer wieder zu seltsamen Konflikten zwischen der konfuzianischen Tradition und dem christlichen Glauben. Im Allgemeinen wurde anerkannt, dass christliche Zeremonien und konfuzianische Ahnenverehrung sehr widersprüchlich sind. Am Ende des Jahres oder am Anfang des neuen Jahres wurden an einem bestimmten Ort, wie zum Beispiel an einem Dorfeingang oder an großen Felsen auf den Berggipfeln, Opfer für den Frieden des Dorfes dargebracht. Am Eingang des Dorfes war eine Wächtergottheit errichtet, die das Dorf bewachte. Auch dort wurden Zeremonien abgehalten. Viele Leute beteten zu ihren Göttern nach ihrer eigenen Familientradition. Je nach Jahreszeit, manchmal zum Küchengott, manchmal zum Töpfergott, manchmal zu den Frühlingsgöttern und manchmal zu den Baumgöttern. Seltsamerweise wurden auch hohe Felsen, große Bäume, tiefe Teller oder Brunnen, die mehrere hundert Jahre alt waren, zu verehrten Orten des Gebets. Auf diese Weise war Gott im täglichen Leben der Menschen präsent. Als ich in der Highschool war, ging ich zum ersten Mal in eine christliche Kirche. Ich sang Choräle, betete und las die Bibel, hörte den Predigten zu und empfing den Segen des Pfarrers. Ich verstand nicht, warum im Gebet der Name Jesus verwendet wurde. Ich konnte nicht begreifen, dass Jesus für mich gestorben sei und dass ich gerettet werde, wenn ich an ihn glaube, weil er meine Sünden auf seinen Schultern trage. Auch war es sehr schwierig, die Ursünde des Christentums zu begreifen. Ein solches Konzept der Erbsünde gibt es im Konfuzianismus, Taoismus oder im einfachen Volksglauben nicht. Die Bedeutung des Glaubens war noch schwieriger zu verstehen. Die Erziehung, die ich in meiner Kindheit erhielt, war eine konfuzianische Ethik, die auf dem Modell menschlicher Güte, Gerechtigkeit, Weisheit und tradierten Verhaltensregeln basierte. Konfuzianische Erziehung betont das ständige ethische Selbstoptimieren. Ein Leben ohne moralische Schuld im Alltag gilt als eine anstrebenswerte Tugend. Der Konfuzianismus lehrte, harmonisch mit den Konflikten und Widersprüchen des Lebens umzugehen. Ich habe damals viele kontroverse Debatten darüber erlebt, ob die Natur des Menschen gut oder schlecht sei, aber ich hatte nie zuvor von einer Erbsünde gehört. Anfang der 1970er Jahre versuchte ich, mein eigenes Glaubenssystem zu entwickeln. In dieser Zeit wurde Howard Brintons Buch Friends for 300 Years, übersetzt von Hamza Khan, in Korea vorgestellt. Obwohl es zunächst nicht leicht zu verstehen war, haben mich die Form und der Inhalt angesprochen. Brintons Buch öffnete mir die Augen. Während meines Aufenthalts in Deutschland hatte ich engen Kontakt zu den Freunden. Ich kam zu der Überzeugung, Quäker zu werden, wenn ich nach Korea zurückkehrte. So wurden meine Frau und ich Mitglieder im Bezirk Nordwest der Deutschen Jahresversammlung. Eigentlich hielt ich eine formale Mitgliedschaft für nicht so wichtig, denn wir hätten uns ja auch ohne sie zugehörig fühlen können. Zurück in Korea jedoch könnte es aber als seltsam wahrgenommen werden, Quergetreten zu veranstalten, ohne Mitglied zu sein. Tatsächlich habe ich dann nach meiner Rückkehr begonnen, mit einigen Freunden das Quäkertum zu studieren. Dies führte zum einen tieferen Verständnis des Quäkerglaubens, basierend auf meinem Christentum, und zu einem weiteren Schritt auf meinem Glaubensweg. Mein Hintergrund in den Traditionen des Konfuzianismus, Buddhismus, Taoismus und des koreanischen Volksglaubens wird immer ein Teil von mir bleiben. Er bildet die Grundlage meines Lebens als Christ und Quäker. Buddhismus und Konfuzianismus haben als dominierende Ideologie lange die koreanische Gesellschaft geformt, während Taoismus und Volksreligion als Lebensethik den Alltag der Menschen in Harmonie mit den anderen Religionen begleiteten. Fast 1000 Jahre lang diente der Buddhismus als nationale Ideologie, während der Konfuzianismus den Glauben und den Alltag der einfachen Menschen prägte. Parallel dazu existierte der Taoismus. Im Gegensatz zu China waren der philosophische und religiöse Taoismus niemals in der koreanischen Geschichte die Ideologie eines dynastischen Staatswesens. Die verschiedenen Religionen widersprachen und akzeptierten sich gegenseitig und entwickelten sich weiter. In Korea verbreitete sich der Katholizismus ab Ende des 18. Jahrhunderts, der Protestantismus, der ab Ende des 19. Jahrhunderts eingeführt wurde, durchlief denselben Prozess von anfangs teils starker Ablehnung hin zur allmählichen Akzeptanz. Das Christentum, das in Korea verbreitet wurde, akzeptierte dabei viele von vorhandenen Traditionen, Rituale und Überzeugungen. Die taoistische Philosophie dagegen wurde von den Christen wenig beachtet. Dabei entdecke ich, wenn ich die taoistischen Schriften lese, immer wieder Gemeinsamkeit mit dem Leben und Glauben im Christentum, besonders mit dem Quäkertum. Die ultimative Realität im Taoismus kann in endlichen menschlichen Gedanken, Studien, Sprachen und Gefühlen nicht angemessen ausgedrückt werden. Alles, was dieser ultimativen Realität entspringt, ist unendlich geheimnisvoll und zart. Es gibt keine Form, kein Bild, daher unterliegt es keiner objektiven Anerkennung und kann nicht als rationaler Gedanke oder Argumentation erkannt werden. Tao wird nur als Symbol gesprochen und weil Name und Realität nicht im Moment der Namengebung zusammenfallen, ist es am Ende eine Realität, die durch Wu Wei oder handelndes Nichthandeln erkannt, erfahren und erfüllt werden muss. Mit anderen Worten, weil alles, was Menschen besitzen und wissen, unerkannt ist, müssen sie von allem lassen, um in die Welt des Tao einzutreten. Dieses Verständnis und die Erklärung von Tao lässt mich an den Glauben und das Leben der Quäker denken. Insbesondere die Stille im Quäkerleben und die stille Andacht in der unprogrammierten Quäkertradition könnten auf die Zen-Meditation des Buddhismus verweisen, die ja unter anderem auch taoistische Wurzeln hat. Zen-Meditation ist eine Methode, den menschlichen Geist zu reinigen, Ihr Zweck ist es, die letztendliche Wahrheit zu erkennen, indem sie zuerst den Geist entleert. Man kann sagen, dass dies den Gebeten der Christen entspricht, die ihren Geist leeren und sich Gott allein öffnen. Mit anderen Worten, Begegnung durch die Zurücknahme des Selbst. Der taoistische Vorsatz durch das Wu oder die Lehre zur Vollkommenheit zu gelangen, ist mit dem Denken der Freunde vereinbar. An dieser Stelle ist es sinnvoll, das Konzept des Taoismus kurz in drei Aspekten zu betrachten: Sozialethik, Einfachheit und Demut. Davor möchte ich Ihnen einige Zeilen aus dem Tao Te Ching und die Bibel zitieren, um Tao und Gott vergleichend zu verstehen. Der Weg, der bis beschrieben werden kann, ist nicht der ewige Weg. Der Name, der genannt werden kann, ist nicht der ewige Name. Das Namenlose ist der Ursprung des Himmels und der Erde. Das Namhafte ist die Mutter aller Dinge. Darum, wer ohne Begehren ist, sieht das Innere. Wer voll Begehren ist, sieht nur das Äußere. Der Ursprung ist der gleiche, die Namen sind verschieden, ihre Einheit ist dunkel, dunkel im Dunkel, das Tor zum Geheimnis. Tue durch Nicht-Tun, wirke ohne Handeln, genieße ohne Reiz. Tao Te Ching, Vers 1 und 63. Wie verwandt klingt das der Beginn des Johannesevangeliums? Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nicht gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen, und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat nicht ergriffen. Tao ist um alles und in allem. Alles hat sich aus ihm entwickelt. Deshalb ist es die Mutter der Dinge, aller Dinge. Eine liebevolle und ergiebige Wirklichkeit. Als ein Zustand des Nichts lässt sich ein Bild niemals zeichnen. Es kann nicht gehört, gesehen, gefangen oder benannt werden. Tao kann nur als Ergebnis von Handlungen wahrgenommen und erklärt werden. Tao bietet die Möglichkeit der Unendlichkeit. Es ließe sich als ein leeres Tal beschreiben, das doch die ganze Welt in sich birgt. Es verkörpert die Eigenschaften von Offenbarung und Erlösung, das Konzept des ewigen Lebens. Tao ist dabei nicht exklusiv für eine bestimmte Gruppe, sondern direkt mit dem Leben aller Menschen verbunden. Die Erscheinung und Verwirklichung des Tao kann nicht in Worten ausgedrückt werden, sondern ist immer eine Sache der Erfahrung. Nichthandeln, Wu Wei, bedeutet ein Leben, das auf Moral, Gesetz und Form verzichtet. Es erinnert an den anarchistischen Gedanken. Auf diese Weise besteht die Möglichkeit, die sozialen Aspekte von Streit und Gewalt zu überwinden. Diese Art von Leben ist nur möglich durch die Rückkehr zur natürlichen Disposition, den Urzustand des Menschen, auch Po genannt. Dieser Urzustand ist einfach, aber nicht leicht zu erklären. Er bedeutet, so etwas wie eine Rückkehr zu den Wurzeln. Mir ist zusammenfassend die Idee gekommen, die Begegnung zwischen dem Taoismus und dem Quäkertum im Alltag mit folgendem Bild ausdrücken. Wenn ich den Buchstaben Q wie in Quäker als chinesisches Schriftzeichen lese, könnte er Glaube und Wirken darstellen, jene Begriffe, die unserem grünen Buch den Titel gaben. Der Kreis würde auf den Glauben oder das Prinzip hindeuten, der geschwungene Teil stünde für die Lebenspraxis. Der Kreis bezieht sich auf Gott, das innere Licht, die innere Stimme und den inneren Lehrer. Es ist wie der Begriff des Tao im Taoismus. Und aus dieser Fülle ergießt sich die Quelle, die das Leben nährt. Wie stellt sich das im Leben dar? Die Freunde warten und suchen in der Stille. Der Akt des Wartens und Suchens führt zum täglichen Leben, zur Andachtzeit oder zur tiefen Stille. Warte auf das Wort und höre die Stimme. Das ist keine Aktion oder Aktivität. Es ist wie das taoistische Wu-Wei, das Nichthandeln, ein handelndes Nichthandeln. Wenn also jemand Gott sein inneres Licht erfährt oder Tao erreicht, dann erst beginnt das Handeln. Die Art, wie dieses Handeln zustande kommt, ist Einfachheit oder Einfalt. Das ist im Taoismus wieder das Po. Po ist ein Baumstamm, der nicht bearbeitet und nicht geschält wurde. Es bedeutet Reinheit. Es ist so rein wie ein neugeborenes Kind. Um das Tao also im Alltäglichen verwirklicht und praktiziert zu erleben, müssen wir die Wahrheit durch das Wu-Wei, das Nichthandeln, erfahren. Nachdem wir sie erfahren haben, müssen wir sehr rein und einfach leben. Das Zeugnis des Lebens der Freunde beginnt mit Einfalt, Einfachheit und Reinheit. Die anderen Zeugnisse der Freunde zu Frieden, Gleichheit, Integrität und Gemeinschaft basieren im Grunde auf eben dieser Einfachheit, die dem Po entspricht. Gerade hier treffen sich Quäkertum und Taoismus. An diesem Punkt begegnen sich beide Systeme des Lebens. So kann ich verstehen, dass die Freunde sich den Gedanken des Ostens nähern. Auf diese Weise kann ich das Quäkertum erweitern, bereichern und weiterentwickeln. Alle Religionen müssen ständig wachsen. Es gibt keine abgeschlossene Lehre. Das ist der Kern jeder lebendigen Religion. Wie hat nun Hamsokon dieses taoistische Denksystem in sein Leben integriert, als er es mit dem christlichen System kombinierte? Dies war die Haltung und das Leben des Sial, das von Hamsokon entwickelt und begriffen wurde. Sial bedeutet so viel wie Samen und wird als Ehrentitel für einen reinen Menschen gebraucht. Ich möchte nun einen Blick auf den koreanischen Quäker und Philosophen Hamsokon werfen. Er wuchs im Norden Koreas in einer christlichen Umgebung auf. Schon am Ende seiner Schulzeit hat er sich politisch in der gewaltfreien Unabhängigkeitsbewegung gegen die damalige japanische Besatzung Koreas engagiert. Das führte zu seinem Schulverweis, der letztlich jedoch sein Gutes hatte. Denn in der privaten Osan-Schule, die er daraufhin besuchte, begegnete ihm ein Lehrer, der ihn anregte, die Klassiker und die Bibel zu lesen und ihn gleichzeitig lehrte, für sich selbst zu denken. Während seines Studiums in Japan beschäftigte sich Ham dann weiter mit christlichen religiösen Fragen und schloss sich der Non-Church-Faith-Bewegung an. Zurück in Korea unterrichtete er zunächst selbst 10 Jahre lang an der Osan-Schule, die ihn einst geprägt hatte, bis der Druck der japanischen Besatzungsmacht auf die Schulpolitik zu groß wurde. Danach ging er 2-mal wegen Aktivitäten in der Unabhängigkeitsbewegung ins Gefängnis, jeweils für 1 Jahr. Dort nutzte er die Zeit, um zu lesen Gandhi, Tagore, Tolstoi, Goethe, Lao Tse und Zhuang Tse sowie buddhistischen und konfuzianischen Schriften. Dadurch kam er zu dem Schluss, dass im Grundsatz alle Religionen ein gemeinsames Anliegen verfolgen. In den späten 50er Jahren lernte er die religiöse Gesellschaft der Freunde kennen und studiert in Pendle Hill und Woodbrook. Er engagierte sich im beratenden Weltkomitee der Freunde, FWCC, und besuchte regelmäßig die Quirk-Gruppe in Seoul. In seinen späteren Jahren brachte er sich weiter aktiv in der Arbeiterbewegung, in der Medienlandschaft der Studenten und natürlich auch der Friedensbewegung ein. Sein Leben war geprägt von diesen Aktivitäten und von Meditation, wobei er eine bemerkenswerte Theorie entwickelte. Er versuchte, eine Gesellschaft zu entwerfen, in der das ethische Verhalten des einzelnen Menschen mit der Ethik und der Kultur der Gesamtgesellschaft zusammenfallen würde. Er glaubte fest daran, dass einzelne Individuen und das Ganze nie voneinander getrennt werden können und war überzeugt davon, dass die Geschichte von gewöhnlichen Menschen gemacht wird, nicht von Menschen mit hohem Status oder großem Wissen. Die Grundeinstellung seiner Bewegung war es, das Gebot der Feindesliebe ernst zu nehmen. Das ist die Quintessenz seiner Friedensbewegung. Das religiöse und das allgemeine soziale Leben sind für ihn ein und dasselbe. Durch seine intensive und weit gefächerte Lektüre erkannte Ham, dass alle Religionen im Grunde eins seien. Diese Erkenntnis erlaubte ihm, sich von der traditionellen Kirche trennen und auch im Glauben seinen eigenen Weg gehen. Jeder kann sagen, dass der Weg, den er sieht, der einzig möglich sei, aber das ist nur subjektiv. Es gibt so viele Wege, wie es Menschen gibt. Der einzige Weg, um zu einem bestimmten Ort zu kommen, ist für die Person, die den Weg geht, der den sie geht. Hamsakon erwartete, dass sich eine neue Religion entwickle, weil er die gegenwärtigen Religionen als alte Glaubenssätze ansah, die nicht in das neue Zeitalter passen. Wie, dachte er nun, wird die neue Religion aussehen? Er schreibt, das Gesicht der zukünftigen Religion wird rund sein. Das bedeutet, dass alle Religionen eins sind. Wenn jemand jemals nach der Farbe zukünftiger Religionen gefragt hätte, lautete die Antwort wahrscheinlich farblos. Sie lebt immer hier und jetzt. Hier und jetzt ist die Realität. Religion vergisst die Realität nicht, sondern rettet die Realität. Sie erfordert die geringste Menge an Organisation, um die Realität zu erfüllen. Hams Lehre lässt sich wie folgt zusammenfassen. Er ist von der Vorstellung befreit, dass das Christentum die einzig wahre Religion sei und dass allein die Bibel die vollständige Wahrheit verkündet. Er ist davon überzeugt, dass die Welt eins sein müsse, einschließlich Wissenschaft und Globalisierung. Deshalb ist er sicher, dass der Nationalismus überwunden werde und alle Religionen das Wort Gottes repräsentieren. Ein eigener Glaube bietet und lädt jeden Menschen ein, Gott ohne Vermittler gegenüberzutreten. Im Denken von Ham waren das Individuum und das Ganze nicht getrennt. Du bist in mir, ich bin in dir, ich bin das Ganze in dir. Deshalb sah Ham die spirituelle Gemeinschaft als neue Religion, die das Individuum befreit, indem es sich auf das Ganze konzentriert. Dies erfuhr er im Quäkertum. Er glaubte, dass das pazifistische Element des Quäkertums dem östlichen Gedankengut am nächsten kommt. Hamsakon war schon immer an den Gedanken von Lao Tse und Zhuang Tse und dem Zen des Buddhismus interessiert und hat wesentlich dazu beigetragen, dies im Alltag umzusetzen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs glaubte Hamsakon, dass sich das soziale Leben der Menschen stark verändern würde. Es ist sehr wichtig, die Beziehung zwischen Hamsakons Verständnis von Jesus und der östlichen Philosophie zu verstehen. Die Idee des Sial, die er in den letzten Jahren seines Lebens geschaffen hat, bezieht sich auf das reine Menschen. Ein gutes Beispiel für den reinen Menschen ist für ihn Jesus. Schauen wir uns noch einmal Lao Tse an. Wer von Tugend erfüllt ist, ist wie ein neugeborenes Kind. Giftige Insekten stehen es nicht, wilde Bestien beißen es nicht. Raubvögel greifen es nicht, seine Knochen sind weich, seine Muskeln sind schwach. Aber sein Griff ist fest. Es ist voller Lebenskraft, es schreit den ganzen Tag und wird davon nicht heiser, in vollendetem Einklang. Tao Te Ching, Vers 55. Sial kann weich sein wie eine Kinderhand, die einen festen Griff hat und doch als schwach gesehen werden kann, obwohl alles um sie herum angeordnet ist. Daher ist der kindliche Geist das wahre Herz, das Herz, wie es am Anfang war. Wenn du das wahre Herz verlierst, verlierst du auch Sial. Offenbar hat Hamsokon die wahre Person, den Menschen, der das Christentum oder die Philosophie Laozi wirklich lebt, als das Herz Sials angesehen. Ham hat Laozi als Pazifisten wahrgenommen. Laozi betonte, lieber nichts zu tun, als politisch zu werden. Diesen Geist können wir auch im Leben von Propheten wie Jesaja, Jeremia und Amos im Alten Testament beobachten. Hamsokons Kritik am Nationalismus und der Zivilisation ist offensichtlich auf die zurückhaltende Grundeinstellung Laozi und Zhuangzi und auf das Konzept des himmlischen Königreiches Jesu zurückzuführen. Es ist die Verschmelzung dieser Ideen, die eine neue Welt der Wahrheit ins Auge fassen kann, ohne dabei die reale Welt zu ignorieren oder aufzugeben. Ist das auch der Quäkergeist? Als einen solchen Menschen habe ich Ham erlebt. Kann ich wahre Quäkertum in meinem täglichen Leben praktizieren? Wenn ich darüber nachdenke, habe ich ernsthafte Zweifel. Mein Leben ist im Vergleich zu alten Zeiten von Luxus geprägt. Was heißt es da, bescheiden und einfach zu leben? Wie kann ich leben, ohne die Ökosysteme der Natur zu zerstören, wenn ich mir dessen bewusst bin, dass schon meine Geburt einen Akt der Umweltzerstörung dargestellt hat? Auf welche Weise können wir friedlich zusammenleben, wenn das Muster des Lebens von Anfang bis Ende zu Konkurrenz und Streit führt? Ist es in einer übermäßig systematisierten und organisierten Gesellschaft möglich, unter Seelenführung zu leben, wie ein natürlicher und flüchtiger Geist? Wie kann ich in einer modernen Gesellschaft, die zunehmend nationalistisch wird, einen Glauben und eine Philosophie praktizieren, die davon ausgehen, dass die Menschheit einem an Gemeinschaft orientierten Lebenssystem angehört? Wie kann ich in einer modernen, digitalisierten Welt, in der fast alles von Misstrauen ist, der Quäkertradition folgen und keine Eide schwören? Es ist in solch einer frustrierenden Realität nicht die Aufgabe von Quäker, einen passablen Ausweg zu finden. Jedenfalls möchte ich mein Leben so führen. Auf der koreanischen Halbinsel stehen sich Hoffnung und Realität gegenüber. Es gibt eine ideale Hoffnung, dass eine Nation ein Land bilden solle. In der Realität ist das Land aber in zwei Staaten aufgeteilt, die sich feindselig gegenüberstehen. Meine Philosophie und mein Glauben sagen mir, dass die gesamte Menschheit gemeinsam Nationen und Länder überwinden muss. Ich denke, wir sollten gerade dann danach trachten, eine friedliche Gesellschaft zu schaffen, und wenn viele Nationen zunehmend selbstbezogener werden. Um das zu tun, ist es meine Aufgabe, zuerst mich selbst zum Frieden bereit zu machen und friedfertig zu leben. Gleichzeitig ist es notwendig, ein friedliches Leben mit den Menschen um mich herum zu teilen. Zu diesem Zweck versuche ich zu üben, ein Lächeln auf meinem Gesicht und in meinen Gedanken zu halten. Ich muss mich bemühen, andere anzuerkennen und zu tolerieren. Gleichzeitig sollte ich jedoch Traditionen und den sozialen Trend, alles einheitlich zu machen, immer wieder in Frage stellen. Ich versuche derzeit eine Kampagne zu starten, die den Ausbruch eines Kriegs auf der koreanischen Halbinsel verhindern soll. Außerdem versuche ich zusammen mit einigen Freunden eine Friedenspilgerschaft zu beginnen und die Energie des Friedens in Orte mit schweren Konflikten einzubringen. Dabei kann ich wohl besonders auf ältere Menschen bauen, die, wie ich denken, dass es bei uns keinen Krieg mehr geben sollte, ganz unabhängig davon, wo das Recht liegen mag. Da die Gefahr eines Atomkriegs zwischen den USA und Nordkorea zustimmt, denken wir, dass Wallfahrtsaktivitäten für den Frieden gerade jetzt sehr wichtig sind. Wir sind alle verschieden, aber gleichzeitig sind wir eins. Also sind wir Freunde. Wir möchten eine Friedenswallfahrt unternehmen, um dies zu verwirklichen. Seit dem 1. März 2018 touren wir für ein Jahr durch das ganze Land und führen Gespräche. Im Koreakrieg gab es beispielsweise in einem Dorf besonders viele Konflikte. Wir gehen jetzt in diese Gegend und laden Menschen aus den feindlichen Lagern ein, um ihnen zuzuhören und mit ihnen zu reden. Menschen, die Frieden stiften wollen, spüren die Notwendigkeit, ihre Mitmenschen kreativ zu schulen, um ihre gewalttätigen Tendenzen, Impulse der Gewaltlosigkeit und des Friedens zu verwandeln. Dies war das Ergebnis meiner Erfahrung mit dem Projekt Alternativen zur Gewalt, PAG. Dort ist mir das Konzept der verändernden Kraft begegnet, die sich einstellen kann, wenn wir uns selbst anerkennen, für andere sorgen, das Beste in jeder Situation für möglich halten, überlegen vor dem Handeln und einen gewaltfreien Weg anstreben. Ich war von diesen Dingen so überzeugt, dass ich an mehreren PAG-Workshops teilgenommen und mich aktiv an der Verbreitung dieses Projektes beteiligt habe. Ich hoffe, dass ich durch dieses Training aus erster Hand zum Frieden der Gesellschaft beitragen kann. In der heutigen zivilisierten Gesellschaft fehlt jedoch gerade auch uns Koreanern die ausreichende tägliche Ruhe. Wir praktizieren keine tiefe Atmung. Wir leben mit schweren Lasten und leben ein schweres Leben durch den Druck äußerer Gegebenheit, nicht durch unsere eigene Entscheidung. Der in Berlin lebende koreanische Philosoph Han Byung-chul beschreibt die moderne Gesellschaft als eine erschöpfte Gesellschaft. Ich habe nicht die Fähigkeit und die Vision, diejenigen, die müde sind, zu einem Ort des Friedens zu führen, aber ich möchte eine Atmosphäre schaffen, in der ich mit ihnen als Freund sprechen kann. Natürlich bin ich kein professioneller Berater, kein Konfliktleser, und kein Therapeut. Aber ich möchte ein Freund der Menschen sein, die sich nicht selbstständig machen können oder die mit sich selbst oder anderen in Konflikt stehen. Ich fühle, dass dies ein Weg ist, mit der Wahrheit in meinem eigenen Herzen zu leben. Solche Kontakte und Begegnungen sind in persönlichen Einzelgesprächen möglich, doch bin ich zu versichtlich, dass ich mich auch mit einigen Programmen in kleinen Gruppen engagieren kann. Ich möchte nach einer gemeinsamen Wahrheit leben. Zugegeben, alles ist in Korea anders als in Europa. Sprache, Kultur, Bräuche, Kleidung, Leben, Religion und so weiter. In den Unterschieden liegt jedoch eine große Hoffnung. Ich habe verstanden, dass alle unterschiedlichen Wahrheiten aus einer Quelle kommen und schließlich zu der einen Wurzel zurückkehren. Mit anderen Worten, in einem Bild ausgedrückt, der Bach in dem Gebiet, in dem ich lebe, fließt von nahe gelegten Berg ins Tal. Er versorgt mein Ackerland und mein Haus mit Wasser zum Trinken und für den allgemeinen Gebrauch. Ich bin auf dieses Wasser angewiesen. Es fließt und fließt bis in den weiten Ozean. Das Meer ist breit, aber die Wasser werden eins. Am Ende vereinigen sich die Wasser aller Flüsse friedlich im Meer. Diese Analogie können wir auch auf unsere Diskussionen über Religion, Leben, Glauben und Wirken anwenden. Der Kern aller Religionen wurde nach Kultur und Zeit unterschiedlich empfunden und unterschiedlich gelebt. Aber das ultimative Streben danach trifft sich auf einen Höhepunkt. Alle Religionen sind verwandt, Judentum, Buddhismus, Konfuzianismus, Christentum und Volksreligionen. Ich denke, dass diese Überbrückung von Spaltungen durch Frieden eine meiner Lebensaufgabe sein sollte. Wie eine Brücke aussieht, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich werde mit Bemühen Brücken in mindestens drei Feldern zu bauen. Eins als Aktivist im Projekt Alternativen zur Gewalt, zweitens als Quäker und drittens als Mitglied von Amnesty International. Ich hoffe, Brücken ohne Grenzen zu bauen. Um dies zu tun, möchte ich andere Kulturen, Religionen, Menschen, Zivilisationen und Bräuche entweder direkt oder indirekt erkunden und erfahren, ihre Grundwerte finden und sie verinnerlichen. So lese ich zum Beispiel das Alte Testament am Montag, das Neue Testament am Dienstag, die buddhistische Klassiker am Donnerstag und die Philosophie des Taoismus am Freitag. So wie ich Wasser trinke und Reis esse, möchte ich jeden Tag klassische Schriften verschiedener Kulturen und Religionen erkunden. Ich glaube, dass mir das die Kraft gibt, in Offenheit zu leben. Es wird mir immer wichtig sein, mich in meinem Leben von denen leiten zu lassen, die offenen Herzens die Wahrheit gesucht haben oder noch suchen. Der Titel der Vorlesung lautet über die Begegnung von Taoismus und Quäkertum als mystische Glaubensformen im Alltag.